Lieben Sie Klassik? In den Sommermonaten können Sie im Podcast Warum Klassik des ORF Radiosymphonieorchesters Wien jeden Samstag in die spannende Welt der Musik eintauchen. Gemeinsam mit dem RSO-Fagottisten Leonard Ehröth. In Folge 2 heißt es heute Tempo, Tempo.
Willkommen zurück. Diesen Podcast gibt es ja jetzt die nächsten paar Wochen regelmäßig, also im Wochenrhythmus. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema. Es geht heute um den Rhythmus, um das Tempo, den Takt, die Groove, Metrum, Puls. Eine ganze Menge Begriffe, von denen wir heute hoffentlich ein paar klären können. Natürlich mit musikalischen Beispielen. Und dabei werden wir auch dann zum ersten Mal zu dieser mystischen Person kommen, die immer zwischen Publikum und Orchester steht und so spezielle Bewegungsmuster zur Musik macht. Ich meine natürlich die Dirigentin oder den Dirigenten. Und ich darf heute außerdem meine erste Gesprächspartnerin begrüßen.
Ich bin die Solveig Nordmeier. Ich spiele Cello. Und bin jetzt seit 20 Jahren im RSO.
Warum Klassik? Musik hören mit dem RSO Wien.
Ihr kennt sicher diese Situation, wenn an einer roten Ampel aus irgendeinem Auto so richtig laute Musik kommt, so Bässe, umz, 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 sowas in der Art. Vielleicht geht es euch ähnlich, ich jedenfalls fühle mich da immer sehr eigenartig, weil einerseits finde ich Musik im öffentlichen Raum generell belastend, das betrifft genauso Schwimmbäder oder Aufzüge, aber andererseits hat dieser Dance-Rhythmus auch sowas Zwingendes, was sofort im eigenen Körper irgendwie einen Reflex, einen Bewegungsdrang auslöst. Und das macht das Ganze natürlich noch unangenehmer, weil die Vernunft sagt pfui, aber der Körper sagt yay, tanzen! Aber wir Orchestermusiker brauchen dazu natürlich kein Autoradio. Hört euch zum Beispiel mal das Ende von der Pariser Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart an. Die Geigen spielen fast durchgehend schnelle Noten und das restliche Orchester knallt verschiedene Rhythmen drüber. Da passiert doch was in unserem Körper, wenn wir das hören, oder? Wieso reagieren wir da so körperlich drauf? Wir haben offenbar eine Art innere Uhr, die das merkt, wenn irgendwas in regelmäßigen Abständen passiert, weil ja unser Herzschlag und unser Atem zum Beispiel auch so funktionieren. Oder ein bisschen schneller unsere Beine, wenn wir gehen oder laufen. Aber es gibt auch viel langsamere Takte in der Natur. Ebbe und Flut, Tag und Nacht oder die vier Jahreszeiten, auch wenn sich da klimamäßig gerade einiges ändert. Also wir sind in der Lage, regelmäßige Wiederholungen in den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten wahrzunehmen. Aber in der Musik wird meistens ein Tempo verwendet, das ungefähr in der Range vom menschlichen Herzschlag ist. Also das Minimum wäre jetzt, sagen wir, 30 Schläge pro Minute. Das ist der Ruhepuls eines wirklich hochtrainierten Ausdauersportlers. Und diesen Puls können wir jetzt strukturieren und zu einem Takt machen, indem wir ganz einfache Mathematik verwenden. Wir halbieren die Dauer, also 2 Schläge pro Puls. Man kann auch sagen, wir haben das Tempo verdoppelt. Wenn wir das nochmal verdoppeln, kriegen wir 4 Schläge. Und noch einmal, also ein Achtel der ursprünglichen Dauer. Und jetzt die 16-fache Geschwindigkeit. Das sind übrigens genau diese Viertel- und Sechzehntelnoten, von denen Musiker immer reden. Und aus denen lassen sich jetzt Rhythmen bauen, indem einzelne Schläge der verschiedenen Instrumente betont werden. Die kleine Trommel kann zum Beispiel einen bekannten Fußballstadion-Rhythmus skandieren. Oder die Woodblocks den Radetzky-Marsch. Aber man muss nicht unbedingt durch 2, 4, 8 und so weiter teilen. Man kann den Grundpuls auch dritteln. Und aus den 3 dann 6 machen. Und und 12. Also, die Unterteilung macht den Puls zum Metrum. Und innerhalb des Metrums können dann verschiedene Rhythmen passieren. Und das war eigentlich auch schon alles. Zumindest für ziemlich lange in Europa. Der Grundpuls wird entweder verdoppelt oder verdreifacht, daraus leiten sich dann die anderen Taktschläge ab. Vielleicht haben die alten Griechen die Musik deswegen auch als eine mathematische Kunst bezeichnet. Aber dieses metrische System ist in Wirklichkeit ziemlich primitiv. Es gibt viel komplexere Rhythmen, zum Beispiel in Afrika oder in anderen Teilen der Erde. Im 20. Jahrhundert, durch die Globalisierung und auch durch den Jazz, sind diese Rhythmen dann auch bei uns ein bisschen komplizierter geworden. Da hat man den Grundschlag auch mal in 5 geteilt. Oder in 7. Oder man hat verschiedene Takte kombiniert oder abgewechselt. Speziell in der neueren Orchestermusik, von der wir mit dem RSO ja ziemlich viel spielen, kann es da schon ziemlich kompliziert werden. Okay, und was hat das jetzt alles mit dem Tempo zu tun? Das ist für euch wahrscheinlich eh irgendwie logisch, aber trotzdem vielleicht nochmal zur Klarheit. Das Tempo macht den Grundschlag schneller. Oder langsamer. Aber das Verhältnis der Unterteilungen und damit der Rhythmus bleibt gleich. Das heißt, und das ist das Lustige dran, langsam und schnell sind auch ein bisschen relativ. Wenn ich einen isolierten Schlag höre, zum Beispiel das, dann kann ich das als langsam oder schnell empfinden, aber ich weiß ja eigentlich nicht, ob es zum Beispiel die Vierteln von einem langsamen Tempo sind. Oder vielleicht die halben Noten von einem schnellen. Ganz ähnlich wie beim Grundton in der letzten Folge ist also auch der Grundschlag etwas, was wir gewohnt sind und wo wir Musik besser genießen können, wenn wir das hören. Und es ist nicht nur angenehm, wenn man die Taktstruktur von einer Musik gut versteht, sondern manchmal ist es wirklich wichtig, nämlich beim Tanzen. Verschiedene Tänze haben ja typische rhythmische Muster, der Tango zum Beispiel. Oder die Rumba. Und natürlich bei uns in Wien der Walzer, das berühmte Umpapa. Das Um spielen dabei meistens die tiefen Instrumente und das Papa, die in der Mitte, die Bratschen und Hörner zum Beispiel. Das kann man beim folgenden Ausschnitt aus dem Kaiserwalzer recht gut hören. Und die kleine hyperaktive Schwester des Walzers ist die Polka. Und da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich von sehr, sehr schneller Musik. Was man da sofort hört, ist, wie schnell die ersten Geigen und die Flöten spielen müssen. Aber ganz unauffällig drunter sind die zweiten Geigen und die Bratschen, die brauchen auch ganz besondere Skills für diese Art von Musik. Hier geht nämlich das Begleitmuster und es ist wahnsinnig schwer, das in diesem Tempo zur richtigen Zeit zu spielen. Versucht mal, das mitzuklopfen, es ist wirklich schwer. Diese Leute sind für mich jedes Jahr die wahren Helden des Neujahrskonzerts. Aber natürlich haben Komponistinnen auch mit dem Takt und dem Rhythmus gern herumgespielt und Verwirrung gestiftet. Es gibt da zum Beispiel ein Stück von Johann Sebastian Bach, das ist das letzte Stück von einer Suite für Orchester. Und beim letzten Stück von dieser Suite hat er keinen Tanz geschrieben, sondern genau das Gegenteil. Ein Stück, das heißt Réjouissance, also Fröhlichkeit. Und das ist so fröhlich, dass man sich rhythmisch gar nicht mehr wirklich auskennt. Jedes Mal, wenn ich das höre, glaube ich, dass ich den Takt verstanden habe und irgendwann haut es mich dann auf die Nase, weil es sich nicht ausgeht. Aber man kann auch mit langsamer Musik Verwirrung stiften. Bach hat solche Suiten auch für Cello geschrieben und die Solveig hat mir ein Stück daraus vorgespielt. Das ist theoretisch eine Sarabande, also ein Tanz in einem langsamen Dreiertakt. Aber erstens ist es so langsam, dass man sich wirklich schwer tut, überhaupt einen Puls zu spüren. Und zweitens sind die Töne auch so seltsam, dass man keinen Grundton findet. Ein sehr, sehr rätselhaftes Stück also.
Bei so langsamen Tempi glaube ich sehr wohl, dass das eben der Komponist die Zuhörer absichtlich in einem Schwebezustand lässt.
Und damit kommen wir jetzt zum meines Wissens langsamsten und längsten Stück der Musikgeschichte. John Cage war ein amerikanischer Komponist, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Klassikwelt ziemlich aufgemischt hat, mit völlig neuen Konzepten und Ideen. Jetzt geht es um sein Stück mit dem schönen Namen »As Slow as Possible«. Also so langsam wie möglich. Es ist ein Stück für Orgel, das überhaupt keine Melodien und auch nicht wirklich Rhythmen hat, sondern einfach nur aus Klängen besteht, die in einer bestimmten Reihenfolge anfangen und aufhören. Man kann das Stück in einer halben Stunde spielen, man kann es aber auch in 8 Stunden spielen. Man muss die Längen der Töne dann halt jeweils auf die Dauer der Aufführung umrechnen. Und in Deutschland, genauer gesagt in Halberstadt, gibt es eine Kirche, da wird dieses Stück jetzt gerade gespielt. Und zwar eben sehr, sehr langsam. Geplant ist eine Spieldauer von 640 Jahren. Im Jahr 2000 hat das Konzert begonnen und es dauert also noch bis 2640. Also da steht eine Orgel, die spielt die ganze Zeit. Und alle paar Jahre ist dort Klangwechsel. Und zwar werden da entsprechend der Noten einfach Orgelpfeifen ein- oder ausgebaut aus dem Instrument. Wenn ich mich an eine Orgel setzen würde und zufällig genau die Töne spielen würde, die gerade in Halberstadt klingen, dann wäre das ungefähr dieser Klang. Und wie gesagt, der klingt jetzt so bis nächsten Februar. Dann wird eine Pfeife rausgenommen und der tiefste Ton des Akkords hört auf. Und das bleibt dann wieder genau für 2 Jahre. Da können Sie jetzt sagen, typisch moderne Kunst, das soll der Blödsinn. Aber ich finde schon, dass da ein paar sehr spannende Fragen aufgemacht werden. Zum Beispiel, von wem wird das Stück eigentlich gespielt? Oder für wen ist die Aufführung überhaupt, wenn ein Menschenleben nicht lang genug ist, sie zu hören? Und ist ein Klang, wenn er so lange klingt, überhaupt noch Musik? Und wenn wir jetzt schon im Guinness-Buch der Rekorde sind, dann wollt ihr vielleicht wissen, was das kürzeste oder was das schnellste Werk der Musikgeschichte ist. Das ist schwerer zu beantworten. Aber wenn es um Stücke von bekannten Komponisten geht, ist das hier ein heißer Kandidat. Dieses Stück ist, da haben wir ihn wieder, von Beethoven. Es ist die Bagatelle Opus 119 Nummer 10. Ja, Bagatellen gibt es auch musikalisch und auch da heißt es sowas wie Kleinigkeit. Entsprechend sind solche Stücke meistens sehr kurz, aber so kurz? Was ich daran am besten finde, ist, dass das Stück in wenigen Sekunden tatsächlich eine richtig coole musikalische Entwicklung durchmacht. Es gibt ein Motiv, das wird entwickelt, dann gibt es eine Wiederholung und dann einen Abschluss. Was braucht man mehr? Und die 10-Sekunden-Regel? Schnecken. Bis der Dance Monkey zum Singen anfängt, ist der Ludwig schon komplett durch mit dem Stück. In der Version dauert es nur 8 Sekunden. Man könnte es auch langsamer spielen natürlich. Man könnte es theoretisch auch schneller spielen. Ich habe mir den Spaß erlaubt und es mit dem Computer doppelt so schnell gemacht. Aber was ist das richtige Tempo? Eine Komponistin könnte ja einfach oben auf die Noten schreiben, wie viele Schläge pro Minute das Stück haben soll. Aber dazu braucht man ein Metronom, also dieses Gerät, mit dem man eine bestimmte Anzahl von Schlägen pro Minute einstellt und dann klickt das in genau diesem Tempo. Und dieses Gerät wurde eigentlich erst zur Zeit von Beethoven erfunden. Die Musiker davor haben einfach nur italienische Wörter hingeschrieben, zum Beispiel Allegro, also fröhlich, oder Andante, also gehend. Und dann musste man halt wissen, was das ungefähr bedeutet. Der Beethoven hat bei manchen Stücken dann schon Metronomzahlen geschrieben. Der hat sich sehr gefreut, dass dieses Gerät erfunden worden ist. Aber bei dieser Bagatelle steht nur Allegramente. Und deswegen dauert dieses Stück bei manchen Pianisten 8 Sekunden und bei anderen 16. Interessanterweise haben auch nach der Erfindung des Metronoms es nicht alle Komponisten verwendet. sondern weiterhin Wörter hingeschrieben, nicht nur italienische, auch deutsche und französische. Das heißt, bei vielen Stücken ist es auch die Verantwortung der Musikerinnen, das richtige Tempo zu finden. Wenn man ein Stück allein spielt, zum Beispiel eben am Klavier oder an der Orgel, kann man ja selbst für sich entscheiden, wie schnell man es nehmen will. Aber sobald mehrere Musiker zusammenspielen, muss man sich natürlich einigen. Zum Beispiel ein Streichquartett, wo wenige Leute zusammenspielen, die nahe aneinander sitzen und sich gut hören und aufeinander reagieren können. Bei einer Band wird ja oft vom Schlagzeuger 1, 2, 3, 4 eingezählt oder er gibt mit seinen Sticks ein paar Schläge vor, aber wir klassischen Musiker machen das anders. Wir atmen zum Beispiel stattdessen miteinander ein. Aber in diesem Podcast soll es ja eigentlich vor allem um Orchestermusik gehen und damit kommen wir jetzt endlich zu den Dirigenten. Manche Orchestermusiker sagen, mit ist sicherer, aber ohne ist schöner. Das heißt, wir würden manchmal gern auf sie verzichten, aber es gibt halt leider einige gute Gründe, warum es Dirigenten geben muss. Zum Beispiel, weil eben 80 Personen sich schwer gemeinsam für ein Tempo entscheiden können und das dann auch gemeinsam empfinden können, wenn nicht eine Person vorn steht, die es anzeigt. Und dann können auch wirklich schwierige Stücke wie am Schnürchen laufen. Zum Beispiel dieser Ausschnitt aus einem Werk von Johannes Brahms, wo ziemlich vertrackte Rhythmen gleichzeitig und gegeneinander gespielt werden müssen, schnelle Einsätze von verschiedenen Instrumenten und Gruppen ganz kurz hintereinander kommen und dabei auch noch das Grundtempo stabil bleiben muss. Sowas wäre ohne Dirigentin wirklich kaum machbar. So schnelle Noten kann man natürlich nicht einfach spielen. Die müssen schon geübt werden. Und gute Musiker üben langsam. Sie schrauben also das Tempo runter, damit ihre ganze Motorik die Bewegungen in Zeitlupe lernen kann.
Man glaubt immer, wenn man es nicht schnell kann, beim Üben schon, klappt es nachher nicht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist total lustig. Also das, wenn du das abspeicherst, auch im langsameren Tempo, dann kann man sich wirklich fast darauf verlassen, dass das im Moment dann geht.
Und jetzt erfahrt sie ein kleines Orchestergeheimnis. Manchmal ist Musik so schnell, dass es sich auch mit Üben tatsächlich nicht ausgeht, alle Noten zu spielen. Und was man dann macht, das nennen manche von uns Orchestermusikern Schummeln. Aber umgekehrt braucht es auch bei extrem langsamen Tempi jemanden, der das von vorne koordiniert. Es gibt da dieses berühmte Adagio für Streicher von Samuel Barber. Ein super Stück übrigens, wenn ihr richtig deprimiert drauf seid und euch da ein bisschen suhlen wollt. Es muss nicht immer Adele sein, es geht auch Adagio. Adagio ist wieder auch so eine typische italienische Tempobezeichnung und heißt ganz einfach langsam. Meistens sehr langsam. Das Adagio von Barber beginnt mit einer einzelnen Note, die dauert schon mal 4 Sekunden, bis dann ein Akkord dazu kommt. Die Note oben wird dann noch weiter gehalten, der Akkord ändert sich, die Spannung steigt. Und auch sowas ist halt ohne Dirigent wirklich schwer zu machen. Weil diesen Spannungsverlauf und diese weichen Einsätze gemeinsam zu spüren, ein Dirigent macht ja mit seinen Bewegungen viel mehr als nur das Tempo zeigen. Sonst könnte man da ja einfach ein Metronom hinstellen. Und damit endet unsere kleine Reise durch die Welt von Tempo und Rhythmus, in der eben viel mehr steckt als nur regelmäßiges mathematisches Klicken.
Und die Reise mit dem Podcast Warum Klassik, die geht nächsten Samstag weiter. Da wird sich Leonhard Ehrröth den Themen Wellen und Töne widmen. Warum Klassik, der Podcast des ORF Radiosymphonieorchesters Wien. In den Sommermonaten, jeden Samstag, hier im Programm von Ö1.